Die Fußball-EM in Deutschland ist in vollem Gange und auch im Podcast sind wir heute sportlich unterwegs. Denn mit Decathlon schauen wir uns einen der größten Sportartikelhersteller und Händler der Welt an. So kennt das französische Unternehmen seit der Gründung im Jahr 1976 fast nur eine Richtung: Expansion. Heute ist man mit über 1750 Läden weltweit aktiv und beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter. Und der Umsatz lag 2023 mit 15,6 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie der des Rüstungsunternehmens Rheinmetall, das derzeit in aller Munde ist. Der Erfolg liegt dabei in den Geschäftspraktiken, mit denen sich Decathlon von seinen Mitbewerbern abhebt. Was das Unternehmen außerdem noch besonders macht, welche Verbindung zu einer der reichsten Familien Frankreichs besteht und was man in den nächsten Jahren plant, schauen wir uns in dieser Folge an. Und damit viel Spaß bei Folge 56 von Unternehmen dieser Welt. Decathlon, die Geschichte des größten Sportartikelhändlers der Welt. Michel Leclerc eröffnet auf dem Parkplatz seines Auchan-Marktes in der französischen Großstadt Lille das erste Decathlon-Geschäft. Ja, so war das, aber das ist sehr vereinfacht dargestellt. Denn wenn wir über Michel Leclerc sprechen, kommen wir nicht drum herum, auf seine Familie einzugehen. Schließlich gehört er zur Unternehmerfamilie Meunier, die heute mit einem geschätzten Vermögen von etwa 40 Milliarden Euro eine der reichsten Familien Frankreichs ist. Also lasst uns zunächst ein wenig die Familiengeschichte skizzieren. Auch wenn das gar nicht so einfach ist. Die Familie ist nämlich sehr verschlossen, oder um es in den Worten des Handelsblattes zu sagen, die Familie ist so kommunikativ wie eine geschlossene Auster. Nichtsdestotrotz, wir versuchen es trotzdem. Und dafür blicken wir zunächst auf Gérard Meunier. Er wird 1906 im Norden Frankreichs geboren. Meunier gründet dann 1943 das Textilunternehmen Filda, das sowohl produziert als auch verkauft und damit sehr erfolgreich ist. Denn 1950 beschäftigt man bereits 1400 Mitarbeiter. Und auch der Sohn des Unternehmers steigt 1954 ins Familienunternehmen ein. Er heißt, und das ist leider etwas verwirrend, Gérard Paul-Louis Meunier. Rufname Gérard Meunier. Also so wie sein Vater. Aber Gérard Meunier Junior möchte nach einer Reise in die Vereinigten Staaten nicht im Familienunternehmen weiterarbeiten, sondern etwas Eigenes aufbauen. Und so eröffnet er 1961 den ersten Auchan-Discount-Supermarkt in seiner Heimatstadt Roubaix im Norden Frankreichs. Das Startkapital zur Eröffnung des ersten Auchan-Marktes erhält er damals von der AFM. AFM, das ist die Association Familiale Meunier. Sie ist eine sogenannte GIE, eine Groupement d'Intérêt Économique, also eine wirtschaftliche Interessensvereinigung, die dazu dient, dass man Interessen bündelt, um daraus wirtschaftliche Vorteile zu ziehen, sowie die Interessen zu strukturieren und zu organisieren. Bei der Unternehmerfamilie Meunier zielt dieses Instrument letztlich auch darauf ab, dass die Unternehmensbeteiligungen innerhalb der Familie bleiben. Ursprünglich aber wird die AFM 1955 gegründet, um die Nachfolge sowie das Vermögen des Textilfabrikanten Gérard Meunier gerecht unter seinen Nachkommen aufzuteilen. Welche Relevanz dieses Konsortium einmal global haben wird, ahnt damals noch niemand. Heute aber sind wir schlauer. So hält die Familie neben Decathlon und Auchan, die gemeinsam schon knapp 50 Milliarden Euro Umsatz machen, auch Beteiligung an Adeo. Adeo ist ein Betreiber von Heimwerker und Baumärkten wie Leroy Merlin. Das mag vielleicht den wenigsten ein Begriff sein, aber Adeo ist mit einem Umsatz von über 20 Milliarden Euro drittgrößter Akteur in dieser Branche in Europa. Das war für mich sehr verblüffend. Aber dadurch, dass keine der Baumärkte von Adeo in Deutschland stehen, hat man hierzu auch einfach keine Berührungspunkte. Ein weiteres Unternehmen der Familie ist Mobivia. Mit 3,2 Milliarden Euro Umsatz ist der Betreiber von Kfz-Werkstätten inklusive Shops für Zubehör ebenfalls kein Fliegengewicht. Und zur besseren Einordnung, in Deutschland gehört ATU zu Mobivia. Ich könnte hier noch mindestens 10 weitere Unternehmen aufzählen, belasse es aber bei den genannten 4. Ihr merkt also, dass der Familienclan, der über 700 Mitglieder zählt, sehr weit verzweigt ist und das in unzähligen Branchen. Wer hier nun aber an ein potenzielles Investment denkt, den muss ich leider enttäuschen. Die Aktien der Association Familiale Mulier sind nicht an der Börse notiert und können außerdem nur innerhalb der AFM weiterverkauft werden. Wenn ihr also gerade zuhört und noch kein Mitglied der Familie seid, wird es schwer, von den milliardenschweren Umsätzen der Unternehmerfamilie zu profitieren. Diese sollen 2021 übrigens bei knapp 100 Milliarden Euro gelegen haben. Dafür arbeiten in allen Firmen der Familie weit mehr als eine 500.000 Menschen. Diese vorige Einordnung war mir der Vollständigkeit halber wichtig. Nun lasst uns aber das Kapitel rund um die Familie Mulier schließen und uns auf Decathlon fokussieren, das 1976 von Michel Leclerc gegründet wird. Leclerc ist der Sohn von Xavier Leclerc und Jean Mulier und somit Mitglied der Familie Mulier. Sein Cousin ersten Grades ist Gérard Mulier, der Gründer der Auchan-Märkte. Im ersten dieser Märkte arbeitet Michel Leclerc im Alter von 22 Jahren als Metzger. Aber nach einigen Jahren bei Auchan beginnt er im Alter von 35 Jahren selbst an einer Idee zu tüfteln. So schwebt ihm ein Einzelhändler vor, der sich ausschließlich auf den Sportbereich fokussiert. Das Konzept dabei ist simpel. Er möchte viele Sportarten unter einem Dach vereinen, Kunden die besten Preise bieten und möglichst vielen Menschen die Freude am Sport ermöglichen. Und Leclerc lässt auf seine Ideen Taten folgen und eröffnet am 27. Juli 1976 seine erste Decathlon-Filiale in Englos in der Nähe von Lille. Den Namen Decathlon, also zu Deutsch Zehnkampf, wählt man, weil man zu Beginn 10 Sportarten mit Artikeln versorgt. Zu Leclercs Team zählen damals 6 junge Mitarbeiter. In einer Präsentation zum 40-jährigen Firmenbestehen hat einer dieser ersten Mitarbeiter gesagt, dass man den Laden damals in der Anfangszeit nur nachmittags geöffnet hat, weil man morgens gemeinsam Sport gemacht hat. Doch diese Praktik ist nur von kurzer Dauer. Denn mit Decathlon trifft Leclerc den Nerv der Zeit. Das liegt auch daran, dass es damals noch keine Geschäfte gibt, die sich ausschließlich auf Sport beschränken. Decathlon füllt damit eine Nische auf, die Abnehmer dankend annehmen, sodass nur 1,5 Jahre später eine zweite Filiale eröffnet. Auch hierzu gibt es eine spannende Geschichte. Denn für die Planung und den Bau der Halle ist einer der genannten 6 ersten Mitarbeiter zuständig. Klar ist für ihn, dass man den Bau so einfach wie möglich halten möchte. Denn das spart Kosten. Übrigens eine Philosophie, die man bis heute beibehalten hat. Was nicht für ihn klar ist, ist die Höhe der Halle. Aber hier geht er pragmatisch vor. So fragt ein benachbartes Peugeot-Autohaus, ob sie mit einem Gabelstapler ein Auto hochheben und auf maximale Höhe bringen können. Er nimmt Maß und kommt auf ca. 20 Fuß, also etwas über 6 Meter. Das passt für ihn, denn sein Hintergedanke ist, dass man die Halle bei einer Insolvenz von Decathlon immer noch an eine Kfz-Werkstatt verkaufen könnte. Die richtige Höhe für eine Hebebühne hatte die Halle schließlich. Es ist dieser Pragmatismus, der Decathlon in der Anfangszeit groß werden lässt. Hierzu geizt sich auch ein, dass man 10 Jahre nach der Gründung damit beginnt, eigene Produkte herzustellen. So entwickelt man ein eigenes Fahrrad. Den Anlass dafür bieten die großen Sportartikelhersteller, die ihre Marken eher ungern für so geringe Margen an Decathlon verkaufen. In der Folge denkt man sich beim französischen Unternehmen, dass man das ja auch selbst in die Hand nehmen könnte. Wie groß dieser Geschäftsteil einmal werden würde, ahnt zu diesem Zeitpunkt wohl noch niemand. Und ebenfalls 1986 expandiert man erstmals außerhalb Frankreichs. Denn in diesem Jahr eröffnet man eine Filiale in Dortmund. Und nahezu zeitgleich läuft im französischen Fernsehen ein Werbespot, der Decathlon ins Gedächtnis der Leute einbrennt. Den Originalclip stelle ich euch in die Shownotes. Für eine kurze Beschreibung möchte ich mir aber auch hier im Audioformat kurz Zeit nehmen. Der Werbespot spielt im Dschungel. Dafür fliegt man extra nach Guadeloupe. Im Werbefilm fordert dann ein abenteuerlustiger Radfahrer Tarzan zu einem Rennen heraus. Tarzan schwingt mit Lianen durch den Urwald, springt über Stock und Stein und sprintet in einem Affentempo. Doch am Radfahrer, der auf seinem Decathlon-Fahrrad sitzt, kommt er nicht vorbei. Neben einigen Botschaften über Garantie und Preisversprechen prangt am Ende der Schriftzug Decathlon à fond la forme, zu Deutsch Decathlon voll in Form, auf. Und wie sehr man in Form ist, sollte sich an der Expansion in den nächsten Jahren zeigen. 1993. In der Decathlon-Zentrale im Norden Frankreichs herrscht Feierlaune. Denn gerade hat man die 100. Filiale eröffnet. Hauptverantwortlich sind dafür natürlich auch die über 5000 Mitarbeiter, die Kunden vor allem in Frankreich, aber auch in Deutschland, Spanien und Italien beraten. Sie sind es auch, die die Innovation bei Decathlon vorantreiben und diese entstehen ab 1996 vor allem bei den Eigenmarken. So bringt man in diesem Jahr die Eigenmarke Triboard für Wassersport und Quechua für Bergsportprodukte heraus. Die nächsten Jahre folgen dann Solognac, Dormios, Kipster, Inesis, Kalenji und eine Vielzahl weiterer Eigenmarken. Ich werde nicht im Detail auf diese Marken eingehen. Stattdessen habe ich mir zwei Innovationen herausgesucht, die ich besonders erwähnenswert finde. Die erste ist das sogenannte Wurfzelt. Dieses wird 2004 unter der Marke Quechua von Decathlon auf den Markt gebracht und entpuppt sich sofort als Kassenschlager. Der Clou? Nun, bei einem Wurfzelt holt man das Zelt aus seiner Verpackung, wirft es in die Luft und es ist fertig aufgebaut. Einzig die Heringe müssen noch befestigt werden. Aber ansonsten hat man bei dem Quechua-Wurfzelt sowohl Außen- als auch Innenzelt innerhalb von 2 Sekunden aufgebaut. Eine Innovation, die es bis zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Markt gibt, dann aber vielfach kopiert wird. Die zweite Innovation ist eine Schnorchelmaske fürs gesamte Gesicht. Gegenüber einem normalen Schnorchelset erlaubt die Erfindung von Decathlon, dass man durch die Nase atmen kann. Also ebenso, als würde ich auf dem Land sein. Dabei bleibt die Maske immer beschlagfrei. Und wer zu zweit schnorchelt, der kann heutzutage bei Bedarf sogar eine Version dieser Schnorchelmaske kaufen, die es erlaubt, unter Wasser miteinander zu kommunizieren. Doch warum setzt man so stark auf Eigenmarken? Nun, die Eigenmarken erlauben es Decathlon, den gesamten Prozess von der Produktentwicklung über zur Herstellung bis zur Auslieferung zu kontrollieren. Und eben diese Strategie ermöglicht es dem französischen Unternehmen, qualitativ hochwertige Sportartikel zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, da es die Zwischenhändler ausschaltet und zusätzliche Kosten für externe Lieferanten vermeidet. Außerdem ermöglicht diese Strategie, dass man sich schnell an die Bedürfnisse des Marktes und damit seiner Kunden anpassen kann. Wenn Decathlon erkennt, dass ein Zelt, was sich innerhalb von 2 Sekunden aufbaut, gut am Markt ankommt, wartet man nicht darauf, dass ein Produzent neue Ware liefert, sondern stellt diese selbst her. Hierzu geiht sich ein, dass Decathlon mit seinen Eigenmarken nicht nur große Sportarten wie Fußball, Basketball oder Tennis bedient, sondern auch diverse Nischenmärkte wie Bogenschießen, Paddeltennis oder Buhl. Insgesamt führt man heute Equipment für 70 Sportarten. Und bei Sportarten, in denen man einer der wenigen Anbieter ist, kann man entsprechend noch bessere Margen erzielen. Kein Wunder also, dass das Sortiment von Decathlon heute über 80% aus Eigenmarken besteht und deren Umsatzanteil mindestens genauso hoch liegt. Diese Strategie bewährt sich bereits früh. Nicht umsonst ist man ab 2003 nicht mehr nur in Europa, sondern auch in Nord- und Südamerika sowie in Asien tätig und betreibt mit über 27.000 Mitarbeitern global mehr als 300 Filialen. Der Milliardenkonzern wagt 2006 dann auch den Sprung ins Internet und eröffnet in Frankreich seinen Online-Shop. Damit ist Decathlon definitiv kein Pionier in diesem Bereich, aber gerade noch früh genug, um sich als Online-Shop zu etablieren. Denn spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir, wie wichtig es ist, dass man als stationärer Händler auch das Internet als Vertriebskanal nutzt. Der Launch dieses Online-Shops wird eine der letzten großen Amtshandlungen des Firmengründers Michel Leclerc sein. ...2008 steht bei Decathlon im Zeichen des Wandels. So übernimmt zum einen mit Oliver Leclerc, der älteste Sohn des Decathlon-Firmengründers Michel Leclerc, die Führung des Unternehmens. Zum anderen wird Decathlon umbenannt. Und damit meine ich nicht die Filialen, sondern die Dachgesellschaft. Aus Decathlon wird Oxylane. Dabei steht Oxy für Oxygen, also Sauerstoff, Lane für Weg oder Straße und das X und Y aus Oxy sollen zusätzlich noch für Mann und Frau stehen. Dieser Namenswechsel wird vorgenommen, weil man in der Unternehmensführung davon ausgeht, dass die Wahrnehmung als Unternehmen damit internationaler ist. Schließlich erwirtschaftet man 2008 im Ausland in etwa so viel Umsatz wie im Heimatmarkt Frankreich, mit einer deutlich steigenden Tendenz in Richtung internationalem Wachstum. Aber diese Namensänderung ist nur von kurzer Dauer. denn schon 6 Jahre später tauscht man Oxylane wieder mit Decathlon aus. Diesen Schritt begründet man damit, dass Leute sagen, dass man bei Decathlon arbeitet oder zu Decathlon geht. Niemand redet von Oxylane. In der Firmenzentrale spricht man von einer Fehlentscheidung, den Namen überhaupt einst geändert zu haben. Also feiert man 2016 unter dem Namen Decathlon sein 40-jähriges Bestehen. Passend dazu erwirtschaftet man in den knapp 1200 Filialen weltweit erstmals über 10 Milliarden Euro Umsatz. Ab 2018 kommt es dann erneut zu einer großen Neuerung. So führt der französische Sportartikelhersteller und Händler die sogenannte Eco-Design-Kampagne ein. Unter dem Begriff Eco-Design steckt der Ansatz, dass man den unternehmenseigenen CO2-Fußabdruck in Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens bringt. Also letztlich den CO2-Ausstoß verringert. Dafür lautet das Ziel, bis 2026 100% der Produkte so zu entwickeln, dass die Umweltauswirkungen im Vergleich zum Vorgängermodell reduziert werden, die Funktionalität dadurch aber in keinster Weise eingeschränkt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Umweltauswirkungen in mindestens einer der Phasen des Produktlebens reduziert werden. Das bedeutet innerhalb der Rohstoffauswahl, der Produktion, dem Transport, der Distribution oder bei der Entsorgung. Parallel dazu soll sich bestenfalls sogar noch die Lebensdauer des Produktes verlängern. Konkrete Beispiele für die Reduzierung der Umweltauswirkungen sind der Einsatz von recycelter Baumwolle, das sogenannte Kaltfärben der Kleidung oder das Benutzen von recyceltem Gummi für neue Schuhsohlen. Das sind mehr als wichtige Ansätze und diese muss ich lobend hervorheben. Ausblenden darf man dabei aber nicht, dass insbesondere bei Kleidung sehr häufig Polyethylentereftalat, kurz PET, zum Einsatz kommt. Auch bei Decathlon ist das der Fall. Und das ist eher kritisch zu betrachten. So scheint es zwar gut, wenn man aus diesem Thermoplast Kleidung herstellt, jedoch ist PET eigentlich Teil eines geschlossenen Kreislaufs. Sprich, die Flaschen werden vereinfacht gesagt, nachdem sie leer sind, gesammelt, eingeschmolzen und über ein Spitzgussverfahren wieder zu PET-Flaschen gemacht. Wenn diesem Kreislauf aber Flaschen entzogen und diese zu Kleidung verarbeitet werden, muss dem Kreislauf wieder neuer Kunststoff zugeführt werden. Außerdem besteht Kleidung in den seltensten Fällen ausschließlich aus Polyester. In den meisten Fällen werden weitere Fasern wie Baumwolle oder Elastan beigemischt. Das Recyceln wird in diesem Verbund aber wieder deutlich schwieriger. Dennoch, viele Hersteller machen sich über ihre Produkte und deren Umweltauswirkungen gar keine Gedanken. Decathlon ist hier also auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und hier knüpft auch der Second-Use-Ansatz des Unternehmens an. Dieser sieht vor, dass retournierte Produkte, die neu sind oder nur leichte Gebrauchsspuren haben, ausgiebig geprüft und bei Bedarf repariert werden und dann zu einem fairen Preis in den Wiederverkauf gehen. Mit diesem Angebot startet man kurz nach der Eco-Design-Strategie. In einigen lokalen Läden gibt es zudem bereits sogenannte Service-Points, an denen Kunden ihre Ware zur Reparatur abgeben können. Damit unterstützt Decathlon seine Kunden dabei, den Lebenszyklus der eigenen Produkte zu verlängern. Für Decathlon sorgt das natürlich auch für eine stärkere Kundenbindung. Zudem kommt so auch der ein oder andere Spontankauf zustande, sprich, wenn man sein Fahrrad zur Reparatur abgibt, schaut man vielleicht nochmal kurz nach einem Sportshirt oder ähnlichem. Aber noch einmal zurück zu den Second Use und reparierten Produkten. Denn welchen Anteil machen diese am Ende wirklich aus? Zum Glück ist Decathlon in dieser Hinsicht sehr transparent, sodass wir uns hier schnell einen Eindruck verschaffen können. So wurden im letzten Jahr etwa 1 Million Second-Use-Produkte verkauft und 2,78 Millionen Produkte repariert. Ausgehend von 1,19 Milliarden verkauften Produkten durch Decathlon im Jahr 2023 liegt der Anteil also bei ca. 3%. Kurzum, Neuprodukte machen immer noch den mit Abstand größten Umsatz aus. Der lag im vergangenen Geschäftsjahr übrigens bei 15,6 Milliarden Euro bei einem Nettoergebnis von 931 Millionen Euro. Um das zu erreichen, haben beim französischen Unternehmen über 100.000 Menschen gearbeitet. Damit ist Decathlon aktuell der nach Umsatz und Mitarbeitern größte Sportartikel-Einzelhändler der Welt. Und mit rund 83% wird der Großteil des Umsatzes nach wie vor über den stationären Handel erzielt. Dafür können die Kunden einen der 1750 Shops in 78 Ländern weltweit aufsuchen. Und in vielen dieser Läden tut sich gerade einiges. Denn Barbara Coppola, die seit 2022 CEO bei Decathlon ist, hat mit ihrem Team 2024 eine neue Marketingstrategie ausgerufen. Eine der größten Änderungen hiervon wird wohl sein, dass man von den derzeit 49 Eigenmarken nur noch die 12 stärksten behalten wird. Durch die Konzentration der Investition auf eine begrenzte Anzahl von Marken möchte das Einzelhandelsunternehmen die Markenbekanntheit verbessern, das Sortiment für die Verbraucher übersichtlicher gestalten und die Effizienz innerhalb der eigenen Organisation steigern. Außerdem will sich Decathlon stärker auf 4 Wachstumsbereiche konzentrieren. Das sind für Decathlon Wandern, Mobilität, Fitness und Wellness. Aber das ist noch nicht die einzige Neuerung. Denn das verkleinerte Portfolio geht Hand in Hand mit einem neuen Decathlon-Logo, dem sogenannten Orbit. Der Orbit zeigt eine bogenförmige Umlaufbahn, ähnlich wie ein Planet um einen Stern. Im Logo selbst ist dann eine Art Gipfel. Dieser steht für einen Berg, ein Segel oder eine Welle und zeigt laut Decathlon die Verbindung zur Natur sowie den Ehrgeiz, neue Höhen zu erreichen. Das neue Logo habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Und auch in dem Design der Läden gibt es Änderungen, die nach und nach umgesetzt werden. So sollen die Geschäfte mehr wie ein Showroom aussehen, in dem weniger Artikel der gleichen Art ausgestellt werden. Decathlon setzt also verstärkt auf die Präsentation der Produkte. So werden beispielsweise fortan an jeder Ecke, an der eine neue Sportart beginnt, Puppen mit eben dieser Ausrüstung ausgestellt. Außerdem sollen die Läden um Entdeckungsstationen erweitert werden. Dabei handelt es sich um einen Servicepunkt, an dem Kunden einen Artikel auf einen Ständer legen können. Daraufhin werden diverse Produktinformationen auf einem Bildschirm angezeigt, also unter anderem verfügbare Größen, Lagerbestand, Farboptionen und sogar Bewertungen. Und wenn man 2 Artikel auf die Ablage legt, sollen diese miteinander verglichen werden können. Aus Einkaufen wird damit also ein Einkaufserlebnis, so wie es derzeit viele Läden oder Einkaufszentren forcieren, um Kunden ein Ereignis bieten zu können, das man bei Online-Shops nicht hat. Decathlon wappnet sich damit für seine Zukunft und beweist einmal mehr Pioniergeist. Und wie so oft in seiner Geschichte, verlässt man sich dabei nicht auf andere, sondern vor allem auf sich selbst. Decathlon, die Geschichte des größten Sportartikelhändlers der Welt, war Folge 56 von Unternehmen dieser Welt. Übrigens, wer den Podcast unterstützen möchte, kann gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, den Podcast weiterempfehlen oder in den Shownotes vorbeischauen und den ersten Link anklicken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.